Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Namen Allahs aller varmeste barmhärtigen, Allahs jegum heil, barmhärtigkeit der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute beginnen wir inshallah mit dem 61. Vers, inshallah bis einschließlich dem 65. Vers. Ich lese erstmal, wie immer, die deutsche Übersetzung vor. Im 61. Vers heißt es: Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, und zum Gesandten, siehst du die Heuchler sich nachdrücklich abwenden. Aber wie ist es, wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören, wir wollten es ja nur gut machen und Einklang herstellen? Das sind diejenigen, von denen Allah weiß, was in ihren Herzen ist, so wende dich von ihnen ab, ermahne sie und sag zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Und wir haben keinen Gesandten entsandt, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte für sie um Vergebung bete, würden sie wahrlich Allah Reue annehmend und barmherzig finden. Aber nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht eher, bis sie sich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fühlen. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns den Erfolg verleiht, diese Verse so zu verstehen, wie er es möchte. Denn er ist derjenige, der dazu imstande ist, und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. Beim letzten Mal, liebe Geschwister, haben wir über die einige Verse vorher gesprochen. Und als kurze Wiederholung, wir haben beim 60. Vers gesagt, dass der Grund von dieser Offenbarung ist, dass es einen Wahrsager gab, an den sich die Juden wandten, damit sie ihre Streitigkeiten geschlichtet bekommen. Und es wird auch gesagt, dass einige Muslime oder ein Muslim sich mit einem ein sogenannter Muslim, der eigentlich ein Heuchler war, sich mit einem Juden gestritten hatte und sich dann, dass sie sich dann geeinigt hatten, dass sie zu diesem Wahrsager gehen, damit er zwischen ihnen richte. Und wir haben gelernt, dass es zum Glauben gehört, dass man in Dingen, in denen man sich mit anderen Leuten nicht einig ist, sich unbedingt einem islamischen Gesetz unterwirft. Das bedeutet, dass man sich jemandem zuwendet, der fähig ist, Urteile zu treffen, gemäß der Scharia. Also einem, auf Arabisch nennt man das Qadi, ein Richter. Und wir haben gelernt, dass aus dem 60. Vers, dass es ein Widerspruch ist, dass man auf der einen Seite behauptet zu glauben, an den Koran zu glauben, und dann, wenn man irgendeinen Streit hat mit jemand anderes, lässt man jemanden richten, der nicht gemäß der Scharia richtet. Das ist also ein Widerspruch in sich. Und darauf weist der 60. Vers, ich lese ihn nochmal vor: Siehst du nicht jene, die behaupten, an das zu glauben, was zu dir als Offenbarung verabgesandt worden ist? Sie behaupten, sie glauben an den Koran. Und was vor dir herabgesandt wurde, die Juden, sie behaupten, sie glauben an die Tora. Während sie sich in Entscheidungsfragen an falsche Götter wenden. Ja, wie es in einer Überlieferung heißt, dieser Wahrsager. Also auf jeden Fall jemand, der nicht gemäß der Scharia richtet und urteilt. Wo ihnen doch befohlen wurde, es zu verleugnen, was solche Götter sagen. Aber der Satan will sie weit in die Irre führen. Ja? Und insofern wissen wir, dass es haram ist für einen Muslim, sich einem nicht-islamischen Gericht zuzuwenden unter folgenden Begebenheit, und zwar dann, wenn er genau weiß, dass das Gericht ein Urteil fällen wird, das der Scharia widerspricht. Ja. Wenn ein Gericht ein Urteil fällt, das der Scharia widerspricht, dann ist es auf jeden Fall verboten, dass man sich solchen Gerichten zuwendet. Wie zum Beispiel, wenn ein Gericht etwas erlauben würde, dir etwas erlauben würde, was eigentlich im Islam haram ist. Oder umgekehrt, wenn ein Gericht dir etwas verbieten würde, was eigentlich im Islam dein Recht ist. Ja? Beispiele dafür gibt es, dass eine Ehefrau zum Beispiel ihren Ehemann per Gesetz davon hindern möchte, dass der Mann eine zweite Frau heiratet. Oder eine dritte oder eine vierte. Und sich dabei stützt und durch eine Anzeige erstattet oder etwas macht gegen einen Ehemann. Und das ist eine Form der Ungerechtigkeit. Und wie es heißt, die Ungerechtigkeiten werden am jüngsten Tag nichts anderes als Finsternisse sein. Ja? Im Arabischen gibt es so ein Wortspiel, weil das Wort Ungerechtigkeit heißt Wulm und diese Finsternisse heißen Wulumat. Ja? Also es stammt von der gleichen Wortwurzel ab. Und deswegen, man sagt, Ungerechtigkeiten werden am nächsten Tag Finsternisse sein, dass einem dann das Licht genommen wird. Oder zum Beispiel, wenn eine Frau geschieden wird, im Islam beginnt nach der Scheidung eine Wartezeit, eine Idda. Und nach dieser Wartezeit, nach dieser Idda, steht der Frau weder ein Zuhause zur Verfügung auf Kosten des Ehemanns, des Ex-Ehemanns, noch steht der Ehefrau irgendwelche finanziellen Zuschüsse zu von diesem Mann. Ja? Also ihr steht von dem Mann dieser Hinsicht gar nichts zu, nach der Wartezeit. Und wenn sie jetzt heutzutage zum Beispiel zu einem Gericht geht und das Gericht wird entscheiden, dass sie so und so viel vom Ehemann zu bekommen hat, dann würde es für sie bedeuten, dass dieses Geld für sie haram ist. Auch wenn ein Richter ihr geurteilt hat, dass sie es bekommen möchte. Oder dass sie es bekommen dürfte. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wo ihr glaubt, verzerrt nicht euer Vermögen unter euch auf nichtige Weise. Und in einem anderen, in einem Hadith des Propheten von Allah sagte er, sinngemäß, dass du nur das Vermögen eines Muslims anfassen darfst, wenn er damit einverstanden ist, wenn er damit zufrieden ist. Ja. Ansonsten ist das Vermögen unter den Muslimen gegenseitig absolut verboten, unantastbar. Niemand darf es vom anderen irgendwie wegnehmen. Dann im Islam zum Beispiel wird unterschieden zwischen zwei Dingen. Zum Beispiel, wenn es, es gibt einen Mann, eine Frau und sie haben ein Kind zusammen und sind geschieden und so. Angenommen, das Kind grundsätzlich, wenn es noch sehr klein ist, 1, 2, 3, 4 Jahre, dann geht es zur Mutter. Wenn sie beide Muslime sind, das Kind geht zur Mutter. Okay? Und trotzdem, nur weil das Kind bei der Mutter ist, das heißt nicht, dass die Mutter das Kind finanziert. Nein, weil grundsätzlich der Vater muss das Kind finanzieren. Auch wenn das Recht auf, ich wollte nicht unbedingt sagen Sorgerecht, aber vielleicht, wenn man das versteht, auch wenn das Sorgerecht für die Mutter ist, so der Unterhaltskosten sind beim Vater. Okay? Und egal wie ein Gericht entscheidet unter Muslimen, so müssen die Muslime unter sich nach dem Gemäß, nach dem Gesetz Allahs urteilen und nicht nach anderen Gesetzen. Ja? Und solche Sachen sind nur in einer Zwangslage erlaubt oder wenn man weiß, dass man durch das Gesetz sein Recht bekommt. Also wenn ich zum Beispiel, wenn man mir zum Beispiel etwas gestohlen hat und ich wende mich dann Leuten der Exekutive zu, damit sie mir mein Recht wieder zurückgeben können, da kann keiner sagen, ich hätte mich geschützt auf einem Tarot-Gesetz und hätte Kufr begangen und es wäre gegen die Scharia, überhaupt nicht gegen die Scharia, weil die Scharia verlangt von mir, dass ich mein Recht auch wieder zurücknehme. Das darf ich machen. Okay? Und so sieht man, dass nicht alles in einem nicht-islamischen Staat ist falsch, sondern es gibt auch durchaus Dinge, die mit der Scharia übereinstimmen und mit Sicherheit auch nicht wenige Dinge. Ja, und so weiter und so fort. Ja. Und da stellt sich auch dann zum Beispiel die Frage, wie, wenn man als Anwalt arbeitet. Das Arbeiten als Anwalt an sich ist keine verbotene Sache. Das Problem ist nur, was du damit machst. Wenn du dadurch jemanden versuchst zu verteidigen, wo du genau weißt, er ist im Unrecht, ja, und versuchst ihn irgendwie aus der Sache rauszubekommen, dann unterstützt du die Ungerechtigkeit. Oder wenn du weißt, dass im Islam dieser Person steht dir dieses Recht nicht zu, aber du weißt, gemäß dem deutschen Gesetz kann er es bekommen, ja, dann unterstützt du ihn in einer verbotenen Sache. Ja. Also, aber die Sache ist, was macht man mit diesem Beruf? Denn Anwalt ist nichts anderes, als dass du beauftragt wirst von jemandem, der irgendwie klagt oder angeklagt wird, dass er irgendeinen Fall für dich verwaltet, übernimmt und dich verteidigt, unterstützt. Ja? Das ist einfach nur eine Art Wakala. Ja? Und es hat nichts damit zu tun, dass also die Sache nicht verboten ist, sondern von was man damit macht. Wallahu a'lam, ja? Insofern, liebe Geschwister, dann haben wir auch noch als kurze Wiederholung gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Al-Kufr al-I'tiqadi und Al-Kufr al-Amali. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Unglauben, den man im Herzen trägt, und dem Unglauben, und dem Unglauben der Handlung, sagt man einfach ab, Unglauben der Handlung. Daraufhin weisen einige Sachen hin. Und deswegen sagen die Gelehrten, es gibt einen Unterschied zwischen zwei Personen. Eine Person, die nicht urteilt nach Allahs Gesetzen, weil sie einfach zum Beispiel andere Gesetze sinnvoller findet oder andere Gesetze besser findet oder sagt, der Islam ist heutzutage nicht mehr aktuell oder sagt, der Islam ist nicht zeitgemäß oder sowas. So eine Person würden wir als Ungläubigen bezeichnen, solange sie die Voraussetzungen dafür erfüllt hat. Das heißt, die Person weiß Bescheid, dass die Sache Kufr ist und man hat dieser Person erklärt, dass es Kufr ist mit richtigen Beweisen. Und wenn die Person immer noch darauf besteht, zu sagen, nein, das Gesetz, andere Gesetz ist besser als die Scharia, dann natürlich diese Person ist aus dem Islam ausgetreten. Aber ein anderer Fall ist eine Person, die zum Beispiel, wie es meistens der Fall ist, behaupte ich mal nicht meistens, lassen wir mal die Wahrscheinlichkeiten weg, aber wie es öfter der Fall ist, dass jemand mal so urteilt und mal nicht so urteilt. Ja? Denken wir nicht nur an die Richter heutzutage, denken wir mal an uns selbst, unseren eigenen Familien, unseren eigenen Kindern. Manchmal urteilt man nach der Scharia und manchmal, weil man zum Beispiel keine Ahnung hat von der Scharia, urteilt man eben nicht gemäß der Scharia. So eine Person ist schlimmstenfalls ein Sünder. So eine Person ist schlimmstenfalls ein Sünder. Aber niemand könnte sagen, dass er deswegen aus dem Islam ausgetreten ist. Ja? Weil es gibt immer Gründe. Das heißt, nicht jede Person, die etwas tut, was Kufr ist, ist deswegen ein Kafir. Ja? Das gehört zu unserer Aqida dazu. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Ganz im Gegensatz zu denjenigen Leuten, die gleich so Pauschal-Takfir machen mit allen Regierungen auf einmal. So. Das kommt nur der eigenen Person selbst zu schaden. Weil er muss sich dann verantworten. Ne? Wenn er so pauschal alle Regierungen auf einmal erklärt, so, das sind alles Kufar, dann sagt man, ich sage ironisch, viel Spaß, am jüngsten Tag, wenn du auf dich fragen willst, welche einzelne Person, ob du weißt, was auf jeden Tag gemacht wird. Ja? Allahu a'lam. Auf jeden Fall kommen wir zum nächsten. Aber es ist auf jeden Fall strengstens verboten, etwas zu urteilen gegen die Scharia. Und der Islam ist nicht zu trennen von der Politik. Also manche Leute, gerade in heutiger Zeit, versuchen irgendwie, die Muslime zu kategorisieren in Muslime, die gemäßigt sind, Muslime, die Dialog führen, Muslime, die weiß ich was. Also der Islam ist eine Religion, Alhamdulillah, die ist mehr als deutlich im Koran. Allah hat besonders im medizinischen Teil die ganzen Gesetze abgesandt, was wir zu tun haben, was wir nicht zu tun haben. Also wenn jemand sagt, man muss den Islam trennen vom Staat oder so etwas, diese Person, also da muss man wirklich also sehr gut über die Person denken, wenn man dann sagt, aber da hat inshallah einen Grund, warum er sowas gesagt hat. Ja? Weil diese Person wird Koran nie aufgeschlagen oder er ist wirklich taub, stumm und blind, wie Allah im Koran bezeichnet hat. Ja? Auf jeden Fall, unsere Religion, Alhamdulillah, trennt nicht diesseits vom Jenseits und das alles also ist eine Sache. Gehen wir zum 61. Vers, in dem gesagt wird: Und wenn man zu ihnen sagt, kommt her zu dem, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat und zum Gesandten, siehst du die Heuchler sich nachdrücklich abwenden. Und hier erinnern wir uns gleich daran, liebe Geschwister, dass wenn man wirklich will, wenn man wirklich wissen will, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam in einer bestimmten Sache urteilen und man sich diesem Urteil fügen möchte, das ist ein Zeichen von Iman. Das ist ein Zeichen von Glauben im Herzen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, ja, das kann zwar sein, aber wir leben hier in einem nicht-islamischen Land, deswegen gucken wir mal, was beim Richter so rauszuholen ist nach dem Gesetz. Das ist ein Zeichen von Kufr. Ja. Und warum Heuchelei? Ja, weil äußerlich sagt man Muslim und innerlich hat man eigentlich kein Iman. Ja. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass, und Allah weiß darüber am besten Bescheid, dass die Heuchelei, wir wissen, die Heuchelei ist stumpf. Es gibt nicht jede Art von Heuchelei ist gleich. Jede Art von Nifaq und der Sandaqa auf Arabisch auch, ist gleich. Die größte Form der Heuchelei ist, wenn du genau weißt, ach, ich glaube, das ist so nicht an das Ganze, aber ich tue so, als wäre ich ein Muslim. Aber das Problem ist, was wir haben bei vielen Leuten, ist eben die anderen Stufen der Heuchelei. Jeder von uns sagt, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Muhammad und Rasulullah und so weiter und so fort. Aber er fängt schon an, er sagt, La ilaha illallah, es gibt niemanden, der es würdig ist, angebetet zu werden. Gebet, Salah, Sadaqa und so weiter, nur er. Aber er macht nichts davon, okay? Er macht nichts davon. Das ist ein Zeichen von großer Heuchelei. Weil er sagt, ich bezeuge, Gott muss angebetet werden, tut es aber nicht. Okay? Und viele andere Sachen. Er bezeugt, Zakat muss man zahlen, aber er zahlt keinen Zakat. Das ist ein Zeichen von Heuchelei. Ja? Groß oder klein, das ist nicht unser Thema jetzt. Ja? Natürlich kann es groß und kann es klein sein. Ja? Und so weiter und so fort. Also unser Problem ist immer, wir behaupten etwas, weil wenn man sagt, man ist Muslim, das heißt, man hat sich Gott ergeben. Das heißt, egal was Gott einem sagt, das tut man. Wenn er aber nicht tut, was Gott einem gesagt hat, dann sagt man was anderes, als was man tut. Das ist per Definition Heuchelei. Das ist gar nichts. Okay? Also, liebe Geschwister, dann kommt der zum 62. Vers. Aber wie ist es, wenn sie ein Unglück trifft für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben? Und sie hierauf zu dir kommen und bei Allah schwören, wir wollten es ja nur gut machen und Einklang herstellen. Also wie ist es dann, wenn sie ein Unglück trifft? Irgendein Unglück, egal was der Unglück Allah für sie vorgesehen hat, dafür, dass sie bestimmte Sünden begangen haben, besonders in diesem Fall, dass sie sich dem nicht-islamischen Gesetz zugewandt haben. Und dann trifft sie dieses Unglück aufgrund etwas, was sie selbst getan haben. Also sie brauchen Allah subhanahu wa ta'ala nichts vorwerfen, sondern die haben das selbst gemacht. Das ist wie jemand baut sich seine eigene Grube und dann irgendwann fällt er selbst rein. Ja? Und sie haben auch zu dir kommen und bei Allah schwören, wir schwören bei Allah, wir wollten es ja nur gut machen und Einklang bringen. Wir wollten nur etwas Gutes machen. Das heißt, wir wollten eigentlich nur Frieden stiften zwischen diesen zwei Personen. Zwischen zwei Personen, die irgendwie Streit hatten. Wir wollten eigentlich nur sie bringen zum Beispiel zu diesem Wahrsager, damit er zwischen ihnen Frieden stiftet, weil sie haben sich geeinigt auf ihn und wenn er urteilt und so weiter und so fort. Aber dies ist eine Lüge. Was sie sagen, ist eine Lüge, denn wenn sie wirklich etwas Gutes machen wollten und wenn sie wirklich Einklang erschaffen wollten, wenn sie wirklich Einklang schaffen wollten zwischen den Herzen, zwischen den zwei Personen, die sich streiten, egal wer das ist, dann hätten sie sich eben der Scharia zugewandt. Und dann hätten sie, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist zur Zeit der Offenbarung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, also ich meine, zur Zeit ist auch das Offenbarung des Koran. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist anwesend, lebendig. Ja, er lebt, isst, trinkt. Wenn sie wollten, hätten sie zu ihm hingegangen und sie hätten ihm diese Fragen stellen können und er hätte zwischen ihnen geurteilt. Wie in einem Beispiel, das wir gleich in Scha'Allah sehen werden. Und das ist die Eigenschaft eines gläubigen Menschen, dass er, wenn du mit deinen Muslimen ein Problem hast, einen Punkt hast, mit dem du dich nicht einig bist, dann was hält dich denn davon ab, dass du zu einem Imam gehst und ihn fragst? Wenn du einen Imam hast, der Scharia sich auskennt und wenn es jetzt tatsächlich ein Streitfall ist, dass er so viel Wissen hat, dass er auch urteilen kann, Richter sein kann, denn ihr wisst ja, im Fach gibt es ein extra Kapitel über das Richter sein. Ja? Wenn wir so jemanden haben, was hält dich denn davon ab, dass du jemanden fragst? Ja? Oder telefonisch einen Gelehrten fragst, woanders, außerhalb. Ja? All diese Sachen, liebe Geschwister, vielleicht wissen wir das nicht, weil wir einfach manchmal in Ländern aufgewachsen sind, in denen es nicht gang und gäbe war. Das ist ja das Problem. Ja? Aber von jetzt an merkt ihr, das ist ein Zeichen von Iman, dass du immer jemanden fragst, der sich im Islam auskennt, bevor du irgendwie selbst deine Meinung sagst, ich bin der Meinung, dass dies, ich bin der Meinung, dass das. Natürlich, soweit das möglich ist. Natürlich, soweit das möglich ist. Im 63. Vers sagt Allah, das sind diejenigen, von denen Allah weiß, was in ihrem Herzen ist. Und was ist in ihrem Herzen? Heuchelei. Und abschweifen von der Wahrheit. So wende dich von ihnen ab, ermahne sie und sag zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Wende dich von ihnen ab, also kümmere dich nicht um sie, verschwinde nicht deine Zeit mit ihnen, aber ermahne sie trotzdem. Und was heißt ermahnen? Ermahnen bedeutet, dass er ihnen erklärt, wie gut es ist für sie, wenn sie sich nach der Scharia richten, und wie gefährlich es für sie ist, wenn sie das Gegenteil tun. Ermahne sie und sag zu ihnen über sich selbst eindringliche Worte. Und manche Gelehrten, wie Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, haben davon abgeleitet, aus diesem letzten Teil, und sagt zu ihnen über sie selbst eindringliche Worte. Dass man, wenn man Nasiha gibt, wenn man einen Ratschlag gibt, soll man dies möglichst, wenn es eine Person ist, unter vier Augen tun und nicht vor anderen Leuten. Und nicht vor anderen Leuten. Du sagst es zu ihnen und nicht zu anderen. Ja? Über sie selbst eindringliche Worte, Worte, die sie vielleicht wieder auf den richtigen Weg bringen. Denn man sagt auf Arabisch, al-Nasiha amam al-Nasi fadiha. Wenn du jemanden, also das Ratschlag geben, in der Öffentlichkeit ist eine Bloßstellung. Ratschlag geben in der Öffentlichkeit ist eine Bloßstellung. Wenn ich dir einen Ratschlag gebe, was du alles falsch machst, dann habe ich dir im Grunde genommen den Leuten alles erklärt, was du alles falsch gemacht hast. Das ist eine Bloßstellung. Ja? Und das macht man nicht. Sondern man versucht immer, zuerst einmal die Person unter vier Augen zu sprechen. Ja, vielleicht hat sie das aus Versehen gesagt, vielleicht sieht sie das ein, das ist vielleicht ganz unnötig, diese ganze Kampagne zu starten gegen diese eine Person, weil sie sowieso einsehen würde. Ja? Wie dem auch sei, und jeder von uns weiß, dass wenn du jemandem einen Ratschlag gibst, vor anderen Leuten, dann passiert es vielleicht, dass er diesen Ratschlag nicht annehmen möchte. Weil er möchte nicht vor anderen Leuten zugeben, dass er was falsch gemacht hat. Manche haben vielleicht in ihrem Herzen ein bisschen Überheblichkeit. Aber es interessiert uns nicht. Wir wollen ja, dass die Person auf den richtigen Weg kommt. Ja? Uns interessiert nicht, wir wollen nicht der Person einfach nur sagen, was sie falsch gemacht hat, sondern unser Ziel ist ja möglich, dass sie auf den richtigen Weg zurückkommen. Das wäre ja für den Islam viel, viel besser, als ihn sich zu streiten. Im 64. Vers öffnet Allah subhanahu wa ta'ala die Tore seiner Barmherzigkeit und gibt diesen Leuten, die so etwas getan haben, die Möglichkeit, Tauba zu machen und sich Allah subhanahu wa ta'ala reuevoll wieder zuzuwenden. Und zwar sagte er, und wir haben keinen Gesandten gesandt, ohne dass ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Das bedeutet, der Sinn von der Entsendung von irgendwelchen Gesandten ist, dass sie diesen Gesandten, dass die Menschen diesen Gesandten gehorchen. Und man kann den Satz umdrehen und sagen, das könnte man so ausdrücken, vielleicht ein bisschen deutlicher. Und zwar, jeden Gesandten haben wir gesandt, damit ihm mit Allahs Erlaubnis gehorcht werde. Dann sagt Allah, und wenn sie, wo sie sich selbst Unrecht zugefügt haben, zu dir kämen und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte für sie um Vergebung bete, würden sie wahrlich Allah Reue annehmend und barmherzig finden. Also, wenn man, nachdem man Unrecht sich selbst zugefügt hat, das heißt, sich selbst die eigene Seele ungerecht behandelt hat. Denn was heißt eigene Seele ungerecht behandeln? Das bedeutet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala von dir etwas verlangt zu tun, irgendeine Pflicht dir auferlegt, oder dir etwas verbietet zu tun, und du tust es trotzdem, dann wer leidet am Ende darunter? Deine eigene Seele. Weil sie ist neben dem Körper das, was im Jenseits dann also bestraft wird. Ja? Oder ins Paradies eingehen darf, wenn sie richtig behandelt hat. Insofern tust du dir selbst Recht oder dir selbst Unrecht. Und ansonsten schadest du sonst niemandem anderes. Also wenn du nicht zum Beispiel dein Gebet verrichtest, du schadest niemandem außer dir selbst. Und wir haben diese Leute sich selbst Unrecht zugefügt, klar, aus dem Zusammenhang, und sie haben nicht nach der Scharia gehandelt. Wenn diese Leute zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gekommen wären, aber warum kommen sie zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam? Es gibt doch tatsächlich Menschen, die daraus verstehen, dass man Tauba beim Propheten sallallahu alaihi wa sallam macht. Das ist Quatsch. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern wie der Vers eindeutig darauf hinweist, geht er weiter und dann Allah um Vergebung beten und der Gesandte für sie um Vergebung beten. Das heißt, was sie machen ist, sie gehen zu diesen rechtschaffenen Menschen, den edelsten aller Menschen, sallallahu alaihi wasallam, und bitten ihn darum, weil er einfach den, sage ich mal, beste Beziehung zu Gott hat von allen Menschen, dass sie sagen zu ihm, bitte Allah um Vergebung für uns. Und die Gebete des Gesandten von Allah, wir gehen davon aus, dass sie erhört werden. Und wir glauben daran, dass sie erhört werden. Es sei denn, er bittet bei jedem für die Ungläubigen. Also auch die Gebete oder für Heuchler, darüber gibt es ja etwas extra in Surat al-Tawbah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, selbst wenn du für sie 70 Mal um Vergebung bitten würdest, Allah wird ihnen niemals vergeben. Ja? Und auch in Surat al-Munafiqin weist Allah auf dasselbe hin. Ja? Also, man wendet, sie haben sich dem Gesandten Sahasens zugewandt, damit er ihnen um Vergebung bittet. Und das darf man machen. Man darf zu einem gerechtschaffenen Menschen gehen, ja, dass er für einen Vergebung bittet. Unter einer Voraussetzung, er muss lebendig sein. Ja. Auch wenn ich das witzig anhört, aber der Tote hört kein Dua. Und insofern der zum Propheten sallallahu alaihi wasallam brauchst du jetzt nicht mehr gehen, weil er hört sein Dua nicht mehr. Das Einzige, deswegen, das bedeutet sich übrigens auch an den Koran und die Sunna zu halten, das Einzige, was uns überliefert ist, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam mitbekommt, ist, dass wir für ihn, wenn wir die Gebete sprechen, dafür wir sagen, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Dafür gibt es extra einen Engel, den Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, der ihm diese Gebete mitteilt. Er sagt ihm dann, die Person so und so hat den Segensgruß über dich ausgesprochen. Ja? Und dann erwidert der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment den Gruß. Ja, daran glauben wir, das gehört zu unserem Glauben an das Verborgene, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das mitgeteilt hat. Ja? Aber keiner kann zum Propheten gehen sallallahu alaihi wasallam und sagen, jetzt bitte für mich um Vergebung bei Allah, das bringt ja alles. Ja? Also, aber was du machen kannst, du kannst zu einem rechtschaffenen Menschen gehen und ihm sagen, mach für mich ist auch erst der Pfarr bei Allah. Ja? Aber das Beste ist, man selbst. Weil das führt eher dazu, dass man Allah vertraut, Tawakkul hat. Ja? Und dass man, weil wenn du immer Allah selbst um Vergebung bittest, dann trainierst du dich erstens selbst darin. Ja? Das ist eine Sache, wir reden vielleicht oft darüber, aber wie viele Leute stehen denn tatsächlich im letzten Drittel der Nacht auf und bitten Allah um Vergebung, während Allah selbst die Leute zu den Menschen spricht und sagt, wer bittet mich um Vergebung, sodass ich ihm seine Sünden vergebe. Ja? Deswegen das Erbitten um Vergebung. Oder zum Beispiel wissen wir, dass es einen Zeitpunkt gibt, an jedem Freitag nach dem Asr-Gebet, zwischen Asr und Maghrib, gibt es einen Zeitpunkt, Allah weiß ihn am besten, wir wissen ihn nicht, an dem Allah die Gebete erhört. Ja? Aber wer setzt sich denn dann tatsächlich hin zwischen Asr und Maghrib und betet zu Allah subhanahu wa ta'ala? Ich meine, damit Bittgebet sprechen, weil deshalb darf man ja keine Salat verrichten. Ja? Wie gesagt, also wir haben das Wissen, aber die Umsetzung ist eine andere Sache. Und Allah sagt, wenn diese Leute sich Allah zugewandt hätten und Tauba gemacht hätten und Allah um Vergebung gebeten hätten, Allah hätten sie dann Reue annehmend und barmherzig gefunden. Das heißt, Allah hätte ihnen ihre Sünden vergeben. Zweifellos. Also hier sehen wir, liebe Geschwister, dass selbst, egal die große Form des Kufr oder die kleine Form des Kufr, beides Allah würde es vergeben, wenn man Tauba macht. Alhamdulillah. Dann, liebe Geschwister, ein Beispiel sehen wir jetzt im 65. Vers, dass man in jeder Sache versuchen muss, zu schauen, hat der Islam darüber bereits ein Urteil gefällt. Allah sagte, also was er gesagt will, ist, der nächste Vers hat einen Offenbarungspunkt, ja, den wir jetzt gleich kennenlernen werden. Lesen wir den Vers, aber nein, bei deinem Herrn. Sie glauben nicht eher, bis sie dich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast und dich in voller Ergebung fühlen. Die offensichtliche Bedeutung dieses Verses ist die folgende: dass man in jeder Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala urteilen lassen muss. Und dass man, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache beurteilt hat, damit vollkommen zufrieden ist. Das ist die allgemeine Bedeutung dieses Verses. Und jetzt gucken wir uns die Sache im Detail an. Zunächst einmal gucken wir uns an, was darüber überliefert worden ist. Und zwar ist folgende Erzählung überliefert worden in allen 6 Büchern und auch bei Imam Ahmad rahimahullah in seinem Musnad, dass ein Mann sich mit Az-Zubayr ibn al-Awwam über Folgendes stritt. Kurz damit wir wissen, wer Az-Zubayr ibn al-Awwam ist. Und zwar, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sein Onkel war Abdul Muttalib. Und Abdul Muttalib hatte unter anderem einen Sohn, der hieß Abdullah, das ist der Vater des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und eine Tochter, die hieß Safiya, bint Abdul Muttalib. Das heißt, Safiya ist seine Tante. Ja? Auf Arabisch Amma, weil also die Tante väterlicher Seite. Und diese Tante hat einen Sohn, der hieß eben Az-Zubayr. Okay? Dieser Zubayr ist damit genannt. Das heißt, er ist fast zum Propheten sallallahu alaihi wasallam Cousin. Okay? Und jetzt, dieser Az-Zubayr, radiallahu anhu, stritt sich mit einem Mann über Folgendes. Und zwar hatten die beiden ein Feld. Jeder von ihnen hatte ein Feld, wo anscheinend Sachen angepflanzt sind. Aber das Feld von Az-Zubayr war höher gelegen als das Feld von diesem anderen Mann. Und wenn es jetzt geregnet hat, dann floss das Wasser so, dass es zuerst auf das Feld von Az-Zubayr kam. Und dann floss es weiter runter zum Feld von dem anderen Mann. Und sie haben sich dann nicht darüber einigen können, wer zuerst von diesem Wasser profitieren soll. Weil Az-Zubayr, da er auf dem längeren Hebel sitzt, kann ganz einfach das Wasser abtrennen und für sich ganz behalten. Und dann kann es sein, dass noch Wasser übrig bleibt, oder kann sein, kein Wasser übrig bleibt. Je nachdem, auf jeden Fall. Hat der andere wollte, dass das Wasser weiterfließt, und der Zubayr wollte, dass das Wasser für seinen Garten verwendet. In dieser Angelegenheit sind sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen und haben ihm diesen Fall vorgetragen, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Az-Zubayr hat so geurteilt: Az-Zubayr soll zuerst sein Feld bewässern, so viel Wasser sollte er erst verwenden, bis, wenn er in seinem Feld stand, das Wasser bis zu seinen Fußknöcheln kam. Soweit sollte er erstmal sein Feld bewässern, und danach, wenn es diese Höhe erreicht hat, dann soll das Wasser weiter fließen, das ist im anderen Mal. Nachdem der andere Mann dieses Urteil gehört hat, was er zu seinem Schaden ausfiel, sagte er: An kana ibn ammatik. Das heißt, nur weil es dein Cousin ist. Ja. Also hat den Propheten auf ihn vorgeworfen und gesagt: Sagst du es etwa, nur weil es dein Cousin ist, hast du für ihn geurteilt? Und daraufhin hat sich natürlich das Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam verändert. Und damit ist gemeint, man hat seinen Zorn im Gesicht gesehen. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen 65. Vers herabgesandt. Und diesen 65. Vers macht Allah subhanahu wa ta'ala etwas, was er nicht sehr oft macht im Koran. Aber er schwört subhanahu wa ta'ala bei sich selbst. Und so sagt er: Aber nein, bei deinem Herrn. Und was ist gemeint mit aber nein? Aber nein ist gemeint, ihre Behauptung stimmt nicht, dass sie glauben. Ihre Behauptung, dass sie an den Koran glauben, stimmt überhaupt nicht. Wenn sie wirklich an den Koran glauben würden, dann würden sie diesem Urteil des Propheten sallallahu alaihi wasallam sofort sich fügen. Und sie würden sofort das umsetzen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihm verlangt hat, ohne sich zu widersetzen. Aber noch mehr als das. Also zuerst einmal, Allah schwört bei sich selbst, und dadurch lernen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala nimmt sich das Recht, bei sich selbst zu schwören und bei allem anderen zu schwören, was er möchte. Und beim Menschen ist es andersrum. Der Mensch darf bei nichts schwören, außer eben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes, und das ist für uns auch sehr, sehr relevant, denn es reicht nicht nur zu sagen, jawohl, okay, ich akzeptiere das Urteil, sondern er sagte, sie glauben nicht eher. Und somit spricht Allah subhanahu wa ta'ala den Iman von solchen Leuten ab. Sie haben kein Iman bis folgendes, bis sie sich über das richten lassen, was zwischen ihnen umstritten ist. Also, in jeder Angelegenheit guckt man erstmal, was der Islam dazu sagt. Das gemeint. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt, und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast. Also, das ist der erste Schritt ist, dass du überhaupt Muslim bist. Der zweite Schritt ist, dass man sich als Mu'min bezeichnen darf, als Gläubiger bezeichnen darf. Weil ihr wisst, wenn man diese Begriffe Islam und Iman oder Muslim und Mu'min sind Begriffe, die, wenn sie im gleichen Textabschnitt auftauchen, dann meinen sie zwei verschiedene Dinge. Aber wenn man einmal von Muslim spricht und einmal von einem Mu'min spricht und so, dann meint man dasselbe. Weil logischerweise jeder Muslim muss ein Mu'min sein und jeder Mu'min muss ein Muslim sein. Ja. Aber wenn man im gleichen Abschnitt einmal von einem Muslim spricht und von einem Mu'min spricht, dann ist normalerweise gemeint ein Muslim derjenige, der äußerlich das tut, was Allah von einem verlangt hat, die Taten. Er tut alles. Er sagt La ilaha illallah, er macht das Gebet, er richtet die Zakat, er fastet im Ramadan, vollzieht die Hajj und so. Aber der Mu'min ist in diesem Kontext dann gemeint jemand, der auch im Herzen Iman hat. Also ist das Iman ist noch höher als Islam. Und das ist ja der Hadith, ihr kennt den Hadith von Jibril, der bei Sahih Bukhari ist und anderswo, wo eben genau diese Fragen dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam stellt und fragt ihn, was ist der Islam? Und dann fragt ihn, was ist der Iman? Und dann fragt ihn, was ist der Ihsan? Das sind die drei Stufen. Was ist Ihsan? Ihsan ist zusätzlich noch und sich in voller Ergebung fügen. Also erstens einmal musst du dich zuwenden dem, was Allah gesagt hat und gucken, was er geurteilt hat. Das ist Nummer eins. Der zweite Schritt ist, wenn du das Urteil kennst von Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, dann darfst du im Herzen niemals Abneigung finden gegen dieses Urteil. Du darfst niemals im Herzen sagen, ja, aber eigentlich finde ich jetzt was anderes besser. Das alles widerspricht deinem vollkommenen Iman. Das alles widerspricht deinem vollkommenen Iman. Und nicht nur das, sondern du musst auch noch damit zufrieden sein. Du musst dich dazu zwingen, zufrieden zu sein mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Ja? Und das ist das, was wir dann als Ihsan bezeichnen würden, und Allah weiß am besten Bescheid. Das heißt also, dass man, wenn man dieses Urteil gehört hat, innerlich zufrieden ist, das eigene Gemüt ist beruhigt und die Brust ist weit auf, nicht fest beklommen und so, nicht eng gegen dieses Urteil, sondern man freut sich darüber, etwas gelernt zu haben über das, was Allah entschieden hat. Wie zum Beispiel, wenn man dir sagt, ich will dir, dass beim Erbe zusteht, ja, dann freust du dich, Alhamdulillah, dieser Teil steht mir zu, dieser Teil ist halal und ich bin damit sehr glücklich zufrieden. Denn ich möchte lieber einen Teil haben, der 100% halal ist, als irgendwas zu nehmen, was haram ist für mich. Ja? Und Allah weiß darüber am besten Bescheid. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.